Ja, auch von mir einen schönen guten Abend. Ich freue mich, dass wir hier zusammen sein können. Und ich weiß nicht, ob ihr schon wisst, das Thema heute, und ob ihr meinen in dem Video gefunden habt. Es ist ja sehr modern ausgedrückt. Jede der Personen, über die gepredigt wird, ist dort abgebildet. Und ich finde das jetzt sehr passend. Derjenige, der dafür heute steht, der sagte: Ich brauche Gnade. Und saß da und die Tränen sind ihm runtergelaufen. Das passt heute zu der Verbrecher am Kreuz, Gnade im letzten Moment. Wir haben ja jetzt die letzten Freitage und werden die nächsten zwei Freitage Menschen in Extremsituationen erleben, die Jesus begegnet sind. Jesus ist selber in einer Extremsituation und die Menschen sind es auch. Und jeder reagiert da unterschiedlich drauf. Und es ist unglaublich spannend und diese Begegnungen, die sind sehr, sehr wertvoll. Da passiert ganz viel. Und wir sind jetzt nicht ganz in der Chronologie, also der aufmerksame Bibelleser wird sich vielleicht wundern, warum wir heute über den Verbrecher am Kreuz sprechen und nächstes Mal dann über Kaiphas. Aber das hat einfach Belegungsgründe, wer halt wann Zeit hat. Aber ich denke, ihr kommt mit. Die Person, die wir letztes Mal oder über die wir schon gehört haben, das war Simon von Kyrene, Pilatus, die Frauen am Kreuz, also Maria und Maria Magdalena, alles Personen, die einen Namen haben. Und heute geht es um jemanden, der keinen Namen hat. Einen Namenlosen, einen Verbrecher, der eine lebensverändernde oder vielleicht besser sogar gesagt eine ewigkeitsverändernde Begegnung mit Jesus hat. Jemand, dessen Namen wir nicht mal kennen. Und jemand, der in den letzten Minuten vor seinem Tod genau das Richtige getan und genau das Richtige gesagt hat. Mark Twain hat mal gesagt, und das ist ein bisschen auch mein Lebensmotto, fürchte ich, gäbe es die letzte Minute nicht, so würde niemals etwas fertig werden. Also wer mich kennt, der weiß, gäbe es die letzte Minute nicht, so würde niemals etwas fertig werden. Das beobachten wir jetzt heute bei dieser Bibelgeschichte auch. Hätte es sie nicht gegeben? Ja, ich lese euch mal den Bibeltext vor. Steht im Lukas-Evangelium. Und sie kamen an die Stätte, die man Schädelstätte nennt. Dort wurde Jesus ans Kreuz genagelt und mit ihm die beiden Verbrecher. Der eine rechts, der andere links von ihm. Jesus betete: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Unter dem Kreuz teilten die Soldaten seine Kleider unter sich auf und warfen das Los darum. Die Menge stand dabei und schaute zu. Und die Mitglieder des Hohen Rates verhöhnten Jesus. Andern hat er geholfen. Wenn er wirklich der Christus ist, der von Gott gesandte Retter, dann soll er sich jetzt doch selber helfen. Auch die Soldaten trieben ihren Spott mit ihm. Sie boten ihm Essigwasser zu trinken und riefen ihm zu: Hey, wenn du der König der Juden bist, dann rette dich doch selber. Oben am Kreuz war ein Schild angebracht mit der Aufschrift: Dies ist der König der Juden. Auch einer der Verbrecher, die mit ihm gekreuzigt worden waren, lästerte: Bist du der Christus, dann rette dich selbst und uns. Aber der andere am Kreuz wies ihn zurecht: Du bist genauso zum Tode verurteilt worden wie dieser Mann. Fürchtest du Gott nicht einmal jetzt? Wir werden hier zu Recht bestraft. Wir bekommen, was wir verdient haben. Der hier aber ist unschuldig. Er hat nichts Böses getan. Dann sagte er: Denk an mich, Herr, wenn du in dein Reich kommst. Da antwortete ihm Jesus: Wahrlich, ich sage dir, Amen, ich sage dir, noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Sehr schön, dass die Tür immer offen ist, so soll es sein, oder? Was für ein Bild. Also, Jesus wird nicht allein gekreuzigt, sondern zwei Verbrecher mit ihm. Manchmal liest man auch das Wort Schächer. Ich finde das ein sehr schönes Wort, das ist mittelhochdeutsch, aber das ist einfach nur ein althochdeutsch, ein altes Wort für Verbrecher. Und du weißt nicht mal, was für einer: Mörder, Diebe, Aufständische oder Rebellen. Vielleicht waren sie auch zusammen mit Barabbas gefangen genommen. Barabbas ist ja der anstelle von Jesus freigelassen wurde. Da haben sie geschrien: Lass den Barabbas frei. Aber für diese beiden hat anscheinend niemand geschrien. Da gab es niemand, der die anstelle von Jesus hätte frei haben wollen. Es bleiben für uns namenlose Verbrecher, die zum Tod verurteilt sind, auf die schlimmste und auf die grausamste Weise, die es damals gab, das Kreuz. Mehr Schmerz und mehr Schande geht nicht. Die Stimmung ist aufgeheizt, es wird gegrölt, gelacht, gespottet, während drei Menschen mit dem Tod ringen. Der eine Verbrecher, der neben Jesus gekreuzigt wird, der lässt sich auch noch anstecken von diesem allgemeinen Hohngeschrei und er hat nichts anderes zu tun, als im Angesicht seines eigenen Todes noch auf jemandem rumzuhacken. Bist du der Christus? So rette dich selbst und uns. Die große Ironie oder auch die große Tragik in diesem Satz liegt darin, dass Jesus genau das tut, was dieser Mann von ihm fordert. Rette uns! Dafür ist Jesus ans Kreuz gegangen. Aber dieser Mann kann es nicht sehen. Aber der andere, der Verbrecher am rechten Kreuz, der sieht seine eigene Schuld und die Unschuld von Jesus, dass Jesus ein Reich hat, dass man ihn um Hilfe bitten kann. Mehr dazu gleich noch. Es ist die gleiche Ausgangssituation, die gleiche Beobachtung, aber nur einer von beiden erkennt die Wahrheit. Ich habe mir gedacht, das ist doch bei uns auch manchmal so. Wir sitzen im gleichen Gottesdienst, wir hören die gleiche Predigt, wir singen die gleichen Lobpreislieder, wir haben vielleicht die gleiche Krankheit wie jemand anders, das gleiche Schicksal und der eine findet darin Gott und der andere verzweifelt. Der eine ist enttäuscht, unverständig, überheblich, höhnend und der andere nutzt die Chance. Er sagt, fürchtest du Gott nicht einmal jetzt? Wir werden hier zu Recht bestraft. Wir bekommen, was wir verdient haben. Da spricht ein gesetzloser Recht. Das ist eine krasse Aussage. Er sagt, ich verdiene diese Strafe. Du verdienst diese Strafe. Ich verdiene diese Strafe. Die Schande, der Schmerz, die Nägel, den Tod. Ich habe es verdient. Und dann geschieht was ganz Besonderes. Während die Jünger schweigen und die Umstehenden spotten, und während sich so ein Sturzbach des Hohns und eine Kaskade ohne Mitleid über Jesus ergießt, da legt der Verbrecher, der neben Jesus am Kreuz hängt, ein Zeugnis für ihn ab. Ein Verbrecher. Und er sagt, der hier aber, der ist unschuldig. Er hat nichts Böses getan. Keiner hat sich getraut, das zu sagen. Und er sagt's. Er ergreift Partei für Jesus gegen alle, die unter dem Kreuz standen, gegen die Römer und die Pharisäer und den Hohenpriester. Was ihn wohl zu dieser Aussage veranlasst hat, habe ich mich gefragt, weil rein äußerlich gibt es ja keinen Unterschied zwischen den drei Verurteilten. Wenn man dahin geblickt hat, man sieht drei Verbrecher, nackt, bloßgestellt, dem Tod geweiht. Und vielleicht sah Jesus sogar noch am schlimmsten aus von allen mit seiner Dornenkrone und das Blut, was über sein Gesicht gelaufen ist. Aber durch all das hindurch sieht der Mann rechts von Jesus am Kreuz, dieser Mann ist unschuldig. Vielleicht, ich habe mir überlegt, ob dieser Mann, dieser Verbrecher Jesus vielleicht schon mal begegnet ist vorher oder ob er ihn kannte. Also ich glaube, so ein gewisser Ruf ist Jesus natürlich vorausgeeilt. Also alle wussten, wer das ist. Das ist ein Wanderprediger, ein Wunderheiler, jemand, der von sich behauptet, er ist der Messias, ein Prophet, ein guter Mensch. Man kannte seine Lehre, seine Bewegung, die er gegründet hat und dass er die Pharisäer geärgert hat, dass er sich für die Schwachen eingesetzt hat. Das hat er vielleicht gehört. Vielleicht hat er das gewusst von Jesus. Vielleicht hat er aber auch den Satz von Jesus gehört, als er am Kreuz hing, als Jesus gesagt hat, als allererstes, als er die Menschen gesehen hat, die um ihn herum geschrien und gehöhnt haben. Und er hat gesagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Vielleicht hat er diesen Satz gehört und hat sich gedacht, wie kann man in dieser Situation so einen Satz sagen? Was ist die Motivation hinter diesem Satz? Vater, vergib ihnen. Und der Mann, der Verbrecher, wendet sich mit einer Bitte, mit einem Gebet an Jesus. Er sagt, denk an mich, Herr, wenn du in dein Reich kommst. Das fand ich auch irgendwie einen starken Satz. Ja? Keine Entschuldigung, so, ah ja, also ich erzähle dir vielleicht mal kurz, wie es dazu gekommen ist, dass ich jetzt hier hänge und du kannst vielleicht nachvollziehen. Oder auch kein Vorschlag, wie Jesus die Situation ändern könnte. Also jetzt greif doch ein. Er sagt einfach nur, denk an mich. Erinnere dich an mich später, dann, wenn du in dein Königreich kommst. Erstaunlich ist, dass er Jesus hier Herr nennt. Das steht im griechischen Text steht Kyrios. Das ist eine sehr, sehr respektvolle Anrede. Die Jünger haben Jesus so genannt in besonderen Momenten, in intimen Momenten. Simon hat zum Beispiel zu Jesus am See Genezareth gesagt, Herr, Kyrios, du weißt, dass ich dich lieb habe. Und später wird Kyrios der zentrale Titel für Jesus sein, wenn er auferstanden ist. Wie kommt es, dass dieser Verbrecher zu Jesus Herr sagt, Kyrios? Er sieht die gleiche Hilflosigkeit wie bei sich, einen zum Tod Verurteilten, und glaubt dennoch, dass neben ihm der verheißene König hängt, dass er nach seinem Tod wiederkommt, dass er ein Reich hat. Das haben, glaube ich, in diesem Moment nicht mal die Jünger geglaubt. Und dieser Mann glaubt, ohne dass er 3 Jahre mit Jesus rumgezogen ist, er war nicht mit ihm unterwegs, er hat nie gehört, dass Jesus gesagt hat, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Er hat nie gehört, dass er gesagt hat, ich bin die Tür. Wer durch mich geht, der geht zum Vater. Er ist nie von Jesus geheilt worden, er hat nie ein Wunder miterlebt. Und trotzdem sieht er in der Dornenkrone die Königskrone. Also es ist, denk an mich, Herr. Ja, was wird Jesus jetzt sagen? Er sagt, der Zeitpunkt ist jetzt gerade ein bisschen ungünstig. Ich ringe wie du mit dem Tod. Leider passt jetzt nicht. Oder wieso sollte ich? Ja, was hast du vorzuweisen? Ich kenne dich doch gar nicht. Warum sollte es Hoffnung geben für jemanden, der schon selbst zugegeben hat, dass er die Strafe verdient hat? Warum sollte es Hoffnung geben für jemanden, der keinen Fürsprecher hat, keine Reputation, keinen Namen? Hoffnung für jemanden, den Jesus nicht kennt, für einen Niemand. Aber hat sich nicht Jesus immer und immer wieder den Namenlosen, den Einzelnen zugewandt, der Frau am Brunnen, dem Blinden am Straßenrand, dem Gelähmten am Teich? Jesus hat doch immer den Einzelnen gesehen. Und er war nie daran interessiert, der Superstar der Massen zu werden. Jesus war es immer völlig unwichtig, ob er mit einem einflussreichen Priester, einem Zöllner oder einer unreinen Frau spricht. Warum sollte Jesus dann nicht im Sterben genauso liebevoll mit einem Schwerverbrecher umgehen, wie er es in seinem Leben getan hat? Also nochmal die Frage, gibt es Hoffnung? Natürlich. Natürlich gibt es Hoffnung. Jesus wendet sich in dieser furchtbaren Situation, in der eigentlich jeder mit sich selbst beschäftigt ist und wo jede Bewegung, jedes Luftholen, jede Drehung, jedes Wort unglaubliche Schmerzen verursacht. In dieser Situation wendet sich Jesus dem Mann rechts von ihm zu. Wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Für mich gehört das mit zu den bewegendsten Worten, die wir in der Bibel lesen. Und ich will jetzt einfach mal das Wort nochmal Wort für Wort durchgehen, weil ich finde es so gewichtig. Wahrlich, im Griechischen steht da Amen. Amen, ich sage dir, wahrlich. Und diese Redewendung, die kennen wir von Jesus. So hat er oft seine Predigten oder seine Gleichnisse eingeleitet, wenn ihm was besonders wichtig war. So ein paar Beispiele. Wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Wahrlich, ich sage dir, in dieser Nacht, ehe der Hahn dreimal kräht, wirst du mich verraten. Wahrlich, ich sage euch, ihr werdet den Himmel offen sehen. Wahrlich, ich sage euch, einer von euch wird mich verraten. Wahrlich, ich sage euch, ehe Abraham wurde, bin ich. Wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, so werdet ihr nicht ins Reich der Himmel kommen. Wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Merkt ihr was? Das ist, mit dieser Formel hat Jesus immer was eingeleitet, was wahr ist, was tatsächlich so passieren wird, etwas, was fundamental wichtig ist, über das Reich Gottes, über den Glauben. Jesus sagt zu dem Verbrecher, wahrlich, ich garantiere dir, du kannst dich drauf verlassen. Heute, auch so ein cooles Wort in diesem Satz. Während der Verbrecher in der Zukunft spricht, also dann, wenn du in deinem Reich sein wirst, dann bitte erinnere dich an mich, antwortet Jesus in der Gegenwart und sagt heute. Wann wird der Verbrecher im Paradies sein? Heute. Da ist kein Zögern, kein wir werden sehen, okay, ich denke mal drüber nach. Da ist nur ein heute. Du glaubst, dass ich der Herr bin? Wenn du stirbst, dann gibt es für dich nur ein sofort, ein heute. Papst Franziskus hat einen Text über die Passionszeit geschrieben und genau über diese Bibelstelle. Und ich lese mal vor, das fand ich, das ist sehr bewegend, wie er das formuliert hat. Papst Franziskus schreibt, die Barmherzigkeit Gottes kennt keine Wartezeit. Es ist ein sofortiger Akt der Liebe, der Rettung und der vollkommenen Annahme. Und weiter, am Kreuz, dem tiefsten Punkt menschlichen Leids, offenbart sich damit erneut das Wesen Gottes, ein Gott, der rettet, der liebt und der nie zu spät kommt. Ein Gott, der rettet, der liebt und der nie zu spät kommt. Heute. Nächstes Wort oder die nächsten zwei Worte, mit mir. Der Verbrecher hat nur darum gebeten, dass sich Jesus an ihn erinnert. Denk an mich. Und Jesus bietet ihm so viel mehr an. Er sagt, ich werde mit dir sein. Jesus und der Verbrecher zusammen, die könnten unterschiedlicher nicht sein. Gottes Sohn, heilig, unschuldig, gerecht. Auf der anderen Seite ein Verbrecher, sündig, schuldig, voller Scham. Trotzdem, ich lasse dich nicht allein. Du und ich, wir beide, gemeinsam. Die beiden Worte mit mir zeigen, Jesus, der Sohn Gottes, vor dem sich alle Knie beugen werden, wird sich nicht schämen, in Paradies mit einem Raubmörder anzukommen. Wenn irgendein Wort Evangelium enthält, dann dieses, mit mir. Letztes Wort im Paradies. Das ist ein spannendes Wort. Da habe ich eigentlich irgendwie die meiste Zeit in der Vorbereitung darüber verbracht, weil ich dachte, ich löse jetzt das ein für alle Mal mit diesen verschiedenen Aufenthaltsorten und Wartezeiten und verschiedenen Bereichen. Ich dachte, das ist jetzt hier der Punkt, wo sich das für mich klären wird. Leider ist es nicht so, aber ich nehme euch mal mit rein in die Überlegungen und forscht einfach selber nach. Jedenfalls, also was ich schon mal sagen kann, ist, das Wort Paradies kommt in den Evangelien nur an dieser einen Stelle vor und im Neuen Testament insgesamt nur dreimal. Und es ist eine spannende Aussage, vor allem im Zusammenhang mit dem Wort heute. Was ist denn jetzt damit gemeint? Also, wieso sagt Jesus, du wirst heute mit mir im Paradies sein, schon in der Ewigkeit bei Gott, aber wie kann das sein, wo Jesus doch erst noch stirbt und ins Totenreich geht und dann erst drei Tage später aufersteht und dann ja auch noch nicht bei Gott ist. Also da sprechen wir ja noch über Wochen, über den Zeitraum. Das beten wir ja auch im Glaubensbekenntnis, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgefahren in das Reich des Todes. Am dritten Tage auferstanden von den Toten. Also wie kann er dann zu dem Verbrecher sagen, du wirst heute mit mir im Paradies sein? War das jetzt nur eine Beruhigung für den und es ist eigentlich, wirst schon sehen, wo du da hinkommst? Oder ja, nein, also. Und dann dachte ich mir, ja, wir lesen ja diesen Satz aus unserer christlichen, neutestamentlichen Perspektive nach der Auferstehung. Denn als Christ glaube ich, wenn ich sterbe, dann bin ich unmittelbar bei Jesus, mit ihm, bei ihm im Himmel. Jesus nimmt mich mit zu sich. Er sagt, in meines Vaters Haus sind viele Wohnungen. Nach damaligem jüdischen Verständnis kamen Menschen nach dem Tod ins Totenreich. Griechisch, Hades, Hebräisch, Sheol. Und dort gab es für die Gerechten einen Ort der Ruhe, wo die Seelen auf die Auferstehung warten. Diesen Ort nannten sie Paradies. Das griechische Wort Paradeisos kommt ursprünglich aus dem Persischen und bedeutet umzäunter Garten. Und jetzt klickt was auf. Umzäunter Garten, Paradies, Da kommen wir ganz an den Anfang unserer Menschheitsgeschichte, der Garten Eden, das Paradies. Also Paradies ist auch der ursprüngliche Ort der Gemeinschaft zwischen Gott und Mensch. Und jetzt macht es für mich Sinn, wenn Jesus sagt, also es macht natürlich immer Sinn, wenn Jesus was sagt, aber mir ist es immer lieber, ich verstehe es auch so ein bisschen. Also ich tue mir immer schwer mit Widersprüchen, deswegen, genau. Ich habe mir jetzt gedacht, okay, wenn Jesus sagt, also wenn er das in diesem jüdischen Verständnis gemeint hat, dann ist er ja tatsächlich gestorben und begraben und er war im Totenreich, in diesem Paradies und ist 3 Tage später wieder auferstanden. Dann stimmt es wörtlich, wenn Jesus zu dem Verbrecher sagt, heute, wenn du stirbst und ich auch, dann wirst du mit mir im Paradies, im Ruheort für die Gerechten sein. Sonst hätte Jesus ja auch sagen können, heute wirst du mit mir im Himmel sein oder heute wirst du mit mir beim Vater sein. Man könnte natürlich jetzt auch dagegen argumentieren und das stimmt immer, dass heute bei Gott nicht an eine Zeit gebunden ist, dass mit dem Tod eine Gleichzeitigkeit eintritt oder anders ausgedrückt, dass keine Zeit mehr existiert. Deswegen ist heute auch morgen und zukünftig. Und dass es eine unmittelbare Gemeinschaft mit dem Vater ist. Also ich finde, es ist sehr, sehr spannend, darüber nachzudenken, weil das macht ja auch was mit mir. Ja? Wo glaube ich, dass ich sein werde? Und auch der Verbrecher, wie hat er das gehört? Aber wisst ihr was? Ich glaube, es ist letztlich nicht wichtig. Weil ich glaube nicht, dass Jesus im Sinn hatte, als er am Kreuz hing und der andere auch, er hatte nicht im Sinn, so ein theologisches Fass aufzumachen und ihm da irgendwie was vor die Füße zu legen, wo er überhaupt keine Ahnung hat, was er damit anfangen soll. Wo er dann überlegt, Moment, bin ich dann also in einem Zwischenreich, wie ist es dann Hades, wo auch immer, was schwingt denn damit? Und er hat auch nicht mit einem sterbenden Menschen über die Auferstehung diskutieren wollen oder ihm ein Rätsel auf den Weg geben. Ich glaube, Jesus hat ihm etwas gesagt, was er verstanden hat und was ihm eine Ewigkeitsperspektive eröffnet hat. Er hat etwas gesagt, um was klarzustellen und nicht um zu verwirren. Er hat von einem Ort gesprochen, den der Verbrecher als Jude kannte und von einem Ort, von dem der Verbrecher nie, in diesem Moment nie gedacht hat, dass dort ein Platz für ihn sein wird. Ein Paradies. Nicht allein, nicht ohne Gott, nicht verstoßen. Was und wo auch immer dieser Ort ist, wir wissen es nicht. Ich weiß es nicht, aber es ist auf jeden Fall die beste Perspektive, die es gibt. Die beste, oder? Unmissverständlich klar ist für diesen Mann in diesem Moment, der in einer wirklich sehr ausweglosen Situation ist, ich bin gerettet, es gibt einen Platz für mich. Und das entscheidet sich hier für mich buchstäblich in der letzten Minute. Ich habe versucht, ganz viel zu lesen in der Vorbereitung auf diese Predigt. Und ich glaube, 98% aller Predigten sind bei dem Gedanken hängen geblieben, er entscheidet sich in der letzten Minute. Was ist mit dem, der sich nicht entscheidet? Es gibt das Paradies, dann gibt es aber auch die Hölle. Es war ganz schwer, eine Predigt zu finden, die nicht 5 Minuten über die Hoffnung und 30 Minuten über was anderes gepredigt hat. Und ich lese das nicht raus aus dieser Stelle. Ich lese hier nur Paradies. Ich lese hier nur Rettung. Markus Spieker, der Journalist und Historiker, hat in seinem Buch Jesus eine Weltgeschichte so einen wunderbaren Satz geschrieben. Er sagt, Jesus hinterlässt hier keine Höllendrohung, sondern eine Paradieseinladung. Dabei zeigt er sich einmal mehr als der Anwalt der Außenseiter. Mit seinem Tod stößt er die Himmelstür weit auf und ein Verbrecher darf als erstes hinein. Ja, hier endet der Dialog zwischen Jesus und dem Verbrecher. Wie es mit Jesus weitergeht, das können wir nachlesen. Wie der Verbrecher seinen letzten Moment erlebt hat, in dem Wissen, in der Gewissheit, dass es einen Ort für ihn gibt, dass er nicht alleine sein wird im Angesicht des Todes und der Schmerzen, mit diesen Worten von Jesus im Ohr, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Darüber steht nichts mehr in der Bibel. Aber wozu auch? Ich denke, es ist alles gesagt, was er braucht zum Leben und zum Sterben. Es gibt eine ganz berühmte Predigt von Pastor Alistair Begg. Ich weiß nicht, wer die von euch kennt. Der hat sich Gedanken gemacht, wie es dann weitergeht mit dem Mann am Kreuz, wenn er gestorben ist. Die handelt davon, so ein fiktives Gespräch, wenn er an der Himmelstür steht und der Engel an der Pforte steht. Also so wird es nicht sein. Ich glaube nicht, dass es einen Türsteher im Himmel gibt und auch keine Pforte, aber nur mal von der Idee her. Kommt also dieser Verbrecher und steht an der Himmelstür, so Pastor Alistair, und der Engel öffnet das Tor und sagt, ja, was machst du hier? Und der Mann sagt, ich weiß ehrlich gesagt nicht. Was heißt, ich weiß nicht? Der Engel sieht den blutigen, schmutzigen Mann an. Okay, dann fangen wir jetzt einfach mal mit den Basics an, Rechtfertigungslehre. Was weißt du davon? Ich habe nie davon gehört. Was ist mit der Unfehlbarkeit der Schrift? Der Verbrecher starrt ihn nur verständnislos an. Und ein Glaubensgrundkurs, wir in Agape würden vielleicht heute sagen, aber du hast doch sicher einen Alpha-Kurs gemacht, oder? Nein. Ja, der Engel ist verzweifelt. Wie hast du es dann in den Himmel geschafft? Und der Mann antwortet, weil der Mann am mittleren Kreuz gesagt hat, ich kann kommen. Auf Englisch, because the man at the middle cross said, I can come. Weil der Mann am mittleren Kreuz gesagt hat, ich kann kommen. Und weiter in der Predigt heißt es dann, das ist die Antwort, das ist die einzige Antwort. Der Mann am mittleren Kreuz hat gesagt, ich kann kommen. Nicht, weil ich so gut bin, weil ich alles richtig gemacht habe, weil ich es verdient habe, sondern weil Jesus den Eintritt bezahlt hat. Wegen ihm. Wenn jemand zu mir sagt, du hast es nicht verdient, was ist die Antwort? Weil der Mann am mittleren Kreuz gesagt hat, ich kann kommen. Wenn der Teufel dich anklagt, schau dich doch an, du erbärmlicher Wicht, du hast schon wieder versagt. Was ist die Antwort? Weil der Mann am mittleren Kreuz gesagt hat, du kannst kommen. Wenn du dich selbst verurteilst und dich für unfähig hältst, was ist die Antwort? Weil der Mann am mittleren Kreuz gesagt hat, ich kann kommen. Die Antwort ist nie, weil ich, sondern immer, weil er. Soweit Alistair Begg. Das ist schön, oder? Ich muss sagen, also mir kommen da tatsächlich immer die Tränen an dieser Stelle, wenn er sagt, weil der Mann am mittleren Kreuz gesagt hat, du kannst kommen. Das ist so wunderbar. Bei dem Verbrecher war es Rettung in letzter Minute. Wie schon gesagt, wenn es die letzte Minute nicht gäbe, dann würde niemals etwas fertig werden. Das ist auch gut und die Hälfte meiner Existenz hängt von der letzten Minute ab, aber ich gebe zu, es ist vielleicht nicht das allerbeste Lebenskonzept, vielleicht auch nicht das allerbeste Konzept in Bezug auf meine Beziehung zu Jesus. Ich glaube, wir sollten nicht abwarten, bis unser letztes Stündlein schlägt. Warum? Weil es schade wäre, so lange zu warten, denn das Reich Gottes fängt ja bereits jetzt an. Ein Leben mit Jesus zu versäumen, was für ein Verlust. Es geht darum, Jesus jetzt nachzufolgen und mitzubauen an seinem Reich, ihn zu lieben, den Sinn und die Berufung meines Lebens nicht zu verpassen und seine Vergebung in Anspruch zu nehmen. Das ist jetzt ein schwacher Vergleich, aber nur das ungefähr. Das ist ein bisschen so, wie wenn man seinen Sommerurlaub ganz früh bucht und sich dann schon die ganze Zeit darauf freuen kann, weil man weiß, wo man hinfährt. Und ja, so kann ich auch mein Platz in der Ewigkeit, den kann ich buchen. Den kann ich schon ganz früh buchen und dann ist das Ding durch. Also es ist nicht so, dass es jetzt irgendwie einen Sonderrabatt gibt oder so, sondern so Frühbucherrabatt. Also der Preis ist immer zu 100% bezahlt. Ist egal, wann du buchst. Aber alleine dieses Gefühl zu wissen, ich habe gebucht. Heute wirst du mit mir im Paradies sein. Diese Zusage, die kann ich mir mitnehmen in mein Leben rein. Ich muss nicht warten. Ja, wenn wir das Kreuz sehen, dann sehen wir natürlich das Leid und das Sterben und den Schmerz, aber wir sehen auch die unfassbare Liebe Gottes, die uns gewiss macht, dass wir bei ihm sein dürfen. schon hier und nach dem Tod, wenn wir uns ihm zuwenden. Wir sehen eine nie endende ewige Liebe für den Verbrecher und für mich und für dich und für jeden Einzelnen. Liebe Band, ihr könnt gern schon mal nach vorne kommen. Ein Bibelvers ist mir noch wichtig geworden. Ich habe wirklich mal versucht, mich nur auf diesen Bibelvers zu konzentrieren, weil ich denke, der ist so dicht, ja, der ist so wunderbar. Aber es passt dazu, was Jesus im Johannesevangelium Kapitel 3, Vers 16 gesagt hat. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gegeben hat, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern gerettet werden. Wir sehen das Kreuz. Und das singen wir jetzt auch, das Lied. Ich sehe das Kreuz. Und nichts anderes muss ich sehen. Warum? Weil der Mann am mittleren Kreuz gesagt hat, dass ich kommen kann. Ich bete noch. Jesus, du hast alles getan am Kreuz. Wir müssen nichts tun. Wir dürfen dich anblicken und wir dürfen deine Hand nehmen und mit der Zusage leben, dass du mit uns gehst in Ewigkeit. Du hast einen Platz für uns. Danke dafür, Jesus. Danke. Amen.